Ja, wir dürfen uns heute Römer 3, also Kapitel 3 angucken. Vers 1 bis 20 und Lea hat sich angeboten, das einmal für uns im Ganzen vorzulesen.
Sag gerne. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Wie denn? Wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihr Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht. Damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach der Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann noch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns Böses tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verurteilung ist gerecht. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, außer nicht einer. Auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Entschuldigung, ich habe es vorher nicht gelesen. Ihr Mund ist voller Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihnen gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde.
Danke. Ja, wir fangen quasi ein neues Kapitel in Römer an. Sind aber thematisch eigentlich noch im gleichen, also es ist quasi der gleiche Themenblock noch wie in Kapitel 1 und 2. Und zwar zeigt Paulus nach wie vor durch verschiedene Argumente, wie verloren quasi die Menschheit ist ohne Jesus Christus und quasi wie groß die Not von uns Menschen ist, dass wir von Jesus oder durch Jesus gerettet werden. Nochmal als kurze Zusammenfassung. In Kapitel 1 hat Paulus quasi die Schuld von den gottlosen, beziehungsweise er nennt es, glaube ich, unmoralischen Leuten dargestellt, die quasi durch die Schöpfung ja offengelegt wird. In Kapitel 2 geht es halt eher um die Schuld von, ja, sagen wir mal, moralisch besseren Menschen oder Leute, die sich als moralisch besser ansehen. Und im zweiten Teil dann auch von den Juden, also von religiösen Menschen. Und in Kapitel 3 macht Paulus genau an der Stelle weiter. Also es geht weiterhin eher jetzt um religiösere Menschen oder religiöse Menschen. Er ändert aber so ein bisschen seine Argumentationsweise oder die Art und Weise, wie er jetzt den Brief schreibt, indem er jetzt eher rhetorische Fragen stellt an sich selber. Es ist wie ein Gespräch mit Fragen, die er von diesen Religiösen jetzt gerade wahrscheinlich in dem Sinne von, oder in dem Fall von Pharisäern oder sowas erwartet und die daraufhin selber beantwortet. In Vers 1 sieht man schon die erste Frage. Und zwar, was hat, oh, das ist dunkel. Was hat nun der Jude für einen Vorzug oder was nützt die Beschneidung? Das Ganze folgt eigentlich auf die letzten, auf den letzten Teil von Kapitel 2, wo Paulus, er quasi erklärt, dass die Juden nicht gerettet sind, nur weil sie von Gott das Wort empfangen haben oder die Beschneidung als religiöse Zeremonie empfangen haben. Also es reicht einfach nicht, diese Sachen nur zu haben, um halt vor Gott als gerecht dazustehen. Und dementsprechend ist jetzt diese Frage, die er jetzt hier stellt, ein logischer Schluss daraus, was nützt es dann überhaupt noch, ein Jude zu sein, oder was nützt diese Beschneidung überhaupt? Und er gibt in Vers 2 sich auch schon selber direkt die Antwort. Und zwar sagt er, ja, es nützt viel, viel in jeder Hinsicht, denn vor allem sind ihnen die Ansprüche Gottes, die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also ist quasi die Antwort, es nützt den Juden viele, also es gibt viele Vorteile davon. Er nennt jetzt hier erstmal nur einen, später in Kapitel 9 ist es, glaube ich, müsste es sein, kommt noch ein oder zwei, sogar zwei Kapitel, wo es halt nur um die Verheißung für die Juden geht, die sich noch in Zukunft erfüllen werden oder schon in Erfüllung gegangen sind teilweise. Hier jetzt als Kernpunkt nennt Paulus erstmal die Aussprüche Gottes. Also ihnen sind die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Und das ist erstmal, also war für mich erstmal so ein Begriff, ja, okay, ein interessantes Wort. Das Wort kann aber auch oder wird auch benutzt im Kontext von einfach dem mosaischen Gesetz. So. Also es ist einfach das griechische Wort ist das gleiche oder wird an anderen Stellen dafür benutzt. Also es ist einfach, dass Gott dem Volk damals die 10 Worte beziehungsweise halt seine Worte gegeben hat und zu diesem Volk gesprochen hat. Und da sagt Paulus halt hier, das ist für die ein großer Segen gewesen oder ist weiterhin ein großer Segen für das Volk und gibt diesem Volk halt immer noch eine bestimmte Stellung. Ich habe dazu ein Beispiel mal gelesen. Und zwar, es sind ja unter anderem oder wurden den Juden ja unter anderem Reinheitsgebote gegeben, wie sie sich waschen sollen, was sie essen sollen und sowas. Und als in Europa damals die Beulenpest umgegangen ist, wurden tatsächlich ein Großteil oder ist ein Großteil der Juden bewahrt geblieben davor, einfach weil sie genau diese Reinigungsrituale und sowas hatten und sich halt daran gehalten haben, auch wenn sie jetzt vielleicht gar nicht wirklich Gott nachgefolgt sind oder so, aber sie haben sich einfach an diese Gesetze befolgt, oder haben diese Gesetze befolgt und wurden deswegen trotzdem halt bewahrt. Das fand ich irgendwie ein interessanter Punkt. Um einfach zu zeigen, dass das für das Volk trotzdem halt irgendwie noch was Gutes hat. Die nächste Frage, die er hier hat, knüpft eigentlich schon so ein bisschen daran an. Vers 3, Vers 4. Wie denn, wenn auch etliche untreu waren, hebt etwa ihre Untreue die Treue Gottes auf? Das sei ferne. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner, wie geschrieben steht, damit du Recht behältst in deinen Worten und siegreich hervorgehst, wenn man mit dir rechtet. Das ist jetzt wieder so eine Frage, die Paulus quasi stellt, die von jemand anderem kommen könnte, also rein theoretisch. Ich finde diese Frage irgendwie ist ein bisschen auch schwierig zu verstehen, so wie Paulus das schreibt jetzt hier. Was auf jeden Fall mir geholfen hat, ist, dass dieses Wort untreu, also wenn auch etliche untreu waren, dieses untreu kann man auch ersetzen oder ist gleichbedeutend mit ungläubig. Also er sagt quasi, das war auch eine These oder so ein Argument, was viele von den Juden damals hatten, ja, was ist denn mit den Leuten, die quasi nicht daran geglaubt haben, was ist denn mit den Leuten, die nicht jetzt an das Evangelium glauben, das war ja alles schon nachdem Jesus am Kreuz gestorben ist, es gab ja schon viele, die an Jesus geglaubt haben und dann das Evangelium gehört haben, aber halt auch viele nicht und dann gab es halt immer wieder Leute, die gesagt haben, ja okay, was ist denn mit den Leuten, die quasi nicht daran glauben, hebt das jetzt oder steht das im Konflikt mit Gottes Zusagen, macht das Gott quasi zum Lügner? Und ja, wir kennen eigentlich die Antwort, Paulus sagt es ja auch nochmal ganz deutlich, das sei ferne, also natürlich auf keinen Fall. Vielmehr weist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Und das ist hier eine relativ wichtige Aussage, auch für uns immer noch, wo wir auch ein bisschen was rausholen können jetzt für uns. Es gab schon immer Leute, die das Wort gehört haben, damals das Alte Testament, was Gott den Juden quasi gegeben hat, dann das Evangelium. Heutzutage nach wie vor Leute, die quasi meinen, sie wüssten es besser, Leute, die irgendwo Fehler drin zu finden oder Gott quasi falsch belegen könnten. Aber wir müssen uns quasi immer vor Augen halten, dass Gott nicht lügen kann und dass Gottes Wort einfach immer wahr ist. Egal, wer was sagt jetzt hier von uns Menschen oder wie viele Leute was sagen, ist Gott immer die absolute Wahrheit. Und Spurgeon hat dazu zu dieser Aussage einen interessanten Punkt gebracht. Ich lese das mal gerade vor, das Zitat. Wenn Gott das eine sagt und alle Menschen auf der Welt das andere, dann ist Gott wahr und alle Menschen sind falsch. Gott spricht die Wahrheit, er kann nicht lügen. Gott kann sich nicht ändern, sein Wort ist, wie er selbst, unveränderlich. Wir sollen Gottes Wahrheit glauben, wenn niemand sonst sie glaubt. Der allgemeine Konsens der Meinung ist für einen Christen bedeutungslos. Er glaubt Gottes Wort und daran hält er mehr als an die allgemeine Meinung der Menschen. Und ja, das ist was mich auch nochmal angesprochen hat hier, was Paulus hier sagt, was Spurgeon auch hier am Ende sagt, dieses, er glaubt an Gottes Wort und daran hält er mehr als an die allgemeine Meinung der Menschen. Wie hoch halten wir die Meinung anderer Menschen über die Bibel, über Gott oder über andere Themen im Gegensatz zu Gottes Wort? Oder auch einfach unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Gefühle. Es kommt immer an einen Punkt in schwierigen Zeiten oder so, wo unsere Gedanken und unsere Gefühle auch an so einen Punkt bringen, dass wir vielleicht denken, ja, Gott hat mich im Stich gelassen oder die und die Verheißung kann ja gar nicht stimmen oder irgendwie sowas. Und genau an diesem Punkt müssen wir halt sagen uns selber, dass Gott immer recht hat, egal wie unsere Gefühle gerade sind. Gott liebt uns und die Zusagen, die Gott uns in der Bibel gegeben hat, sind immer wahr, auch wenn wir es vielleicht nicht glauben können und nicht glauben wollen in dem Moment, aber Gott hat immer recht. Und das ist, finde ich, einer jetzt aus dem Kapitel einer der zentralsten Punkte, die wir uns oder die man sich mitnehmen kann. Dieses, ja, Gott ist halt Gott und nicht wir. Also unsere Meinung zählt halt einfach nicht, wenn wir anderer Meinung sind wie Gott. Also natürlich können wir unsere Meinung haben, aber wenn die Meinung halt komplett konträr zu dem ist, was in der Bibel über Gott steht oder was Gott in der Bibel sagt, sollten wir unsere Meinung nochmal überdenken, weil Gott macht keine Fehler. Und dass die Argumentation, da haben wir keine guten Karten, das zu gewinnen am Ende. Genau. Wenn man jetzt weiter im Brief guckt, baut Paulus darauf quasi auch wieder auf und bringt die nächste These oder Behauptung, die manche Leute dann, also auch heutzutage noch bringen, damals wahrscheinlich genauso, sonst hätte er es wahrscheinlich nicht aufgeführt. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit beweist, was sollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, wenn er das Zorngericht verhängt? Ich rede nach Menschenweise. Die Argumentation ist halt jetzt hier quasi, okay, wenn Gott halt eh immer Recht hat und unser Unrecht quasi seine Gerechtigkeit beweist und unsere Fehltritte oder so auch noch seine Herrlichkeit größer machen, warum sollte er uns denn dafür bestrafen, dass wir diese Ungerechtigkeit ausüben oder dass wir so reden? Das war oder ist ja immer noch ein Argument, was viele Leute bringen. Gleich in Vers 9 geht ja noch weiter, ne? Ich lese einfach mal noch weiter. Vers 6, das sei ferne, wie könnte Gott sonst die Welt richten? Wenn nämlich die Wahrhaftigkeit Gottes durch meine Lüge überströmender wird zu seinem Ruhm, weshalb werde ich dann auch als Sünder gerichtet? Müsste man dann nicht so reden, wie wir verleumdet werden und wie etliche behaupten, dass wir sagen, lasst uns böse tun, damit Gutes daraus komme. Ihre Verurteilung ist gerecht. Also es ist quasi alles ein Themenblock, dieses Argument von, okay, wenn ich Böses tue und Gott dadurch trotzdem verherrlicht wird, warum werde ich dann dafür bestraft, dass ich Böses tun? Oder in Vers 8 oder in Vers 7, 8 geht es halt sogar so weit, dass oder wird halt gesagt, okay, Gott benutzt meine Sünde ja eh zum Guten. Gott hat eh die Kontrolle über alles. Das heißt, wenn ich sündige, wird er das am Ende ja auch zum Guten benutzen. Also warum bestraft er mich dafür, dass ich überhaupt sündige? Das ist quasi diese Argumentationsweise von manchen Leuten. Das habe ich auch oder hört man heutzutage ja auch immer wieder. Dieses Jahr, Gott hat uns ja eh rechtfertigt, also können wir auch weiter sündigen, macht ja die Gnade nur noch größer, die er für uns hat, so einen auf den. Und ein Teil davon stimmt natürlich auch. Also natürlich, Gott hat alles unter Kontrolle und Gott benutzt oder wendet auch unsere Sünde zum Guten teilweise. Also wir haben ja in der Bibel etliche Beispiele für die Brüder, die Josef nach Ägypten verkaufen und am Ende rettet er quasi dadurch ihr Leben, weil er der Oberste über Ägypten wird und diese Hungersnot quasi, ja, wie sagt man das, verwaltet, so nach dem Motto. Und eins der krassesten Beispiele ist natürlich Judas. Also Judas verkauft Jesus an die Hohepriester, dadurch geht Jesus ans Kreuz und bezahlt quasi für unsere ganzen Sünden. Und nach der Theorie, die diese Leute jetzt hier haben, könnte Judas hinterher hingehen und sagen, ja, aber also ohne mich wärst du ja gar nicht gestorben für uns, für alle Menschen. Also warum bestrafst du mich jetzt dafür, so einen auf den? Ne? Was natürlich, also irgendwo kann man diese Argumentation natürlich, ist die Argumentation an sich logisch, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass diese Sünde oder die Gedanken und die Bosheit trotzdem die Gedanken des Menschen sind. Und es ist nicht Gottes Bosheit, die in den Menschen entsteht. Und die Gedanken und die Motivation in den Menschen kommen halt nicht von einem aus einem Guten. Also das ist ja sind keine reinen Gedanken, die Menschen jetzt in der Situation hatten. Also Judas hat sich ja nicht in dem Moment gedacht, ah ja, ich verrate jetzt Jesus, damit er hinten am Kreuz stirbt und uns alle errettet. So, ne? Das heißt, die Schuld hat er trotzdem auf sich geladen. Dementsprechend muss Gott ihn auch dafür richten. Also ja, genau. Also egal, ob Gott hinterher deine Sünde zu was Gutem dreht, da hast du ja dann nichts dafür gemacht. Du hast gesündigt, aber Gott ist es derjenige, der dann hinterher was Gutes daraus macht. Das geht ja aber nicht auf deine Kappe dann, dass da was Gutes draus geworden ist. Deswegen bist du halt trotzdem vor Gott schuldig. Und dementsprechend ja, muss Gott dich auch richten dafür. Diese ganze oder diese Theorie war halt einfach eine oder ist immer noch eine Verdrehung von der Lehre, die Paulus oder die das Evangelium damals halt einfach geprägt hat und die Paulus sehr vorangetrieben hat von Gerechtigkeit durch Glauben. Dass wir halt nur durch den Glauben an Jesus gerechtfertigt werden und nicht durch unsere Werke. Das kommt auch gleich noch in Vers 19 und 20. Und natürlich in den späteren Kapiteln im Römerbrief führt Paulus das Ganze nochmal aus, aber das war quasi seine zentrale Lehre, dieses gerechtfertigt durch Glauben sein. Und ja, gibt halt einfach Leute, die das Ganze dann entweder missverstanden haben oder mutwillig halt verdreht haben in diese Richtung, in die wir das jetzt hier gerade gesehen haben. Einfach weil es ja für uns auch immer noch ein schwieriges Konzept ist, dass wir nichts dafür tun können für unsere eigene Gerechtigkeit, außer halt Jesus anzunehmen. Und es ist natürlich auch ein schwieriger oder teilweise schwieriger Gedanken, wenn du überlegst, manche Argumente sind ja, okay, was ist denn jetzt, wenn, keine Ahnung, irgendjemand, der sein ganzes Leben lang Leute ermordet hat oder sowas und dann eine Stunde bevor er stirbt noch Jesus annimmt, kommt er dann noch in den Himmel? Und Paulus sagt hier, ja, kommt er. Wenn er wirklich von ganzem Herzen sein Leben Jesus gegeben hat, erfährt auch er Vergebung für seine Sünden und wird als gerechter Mann in den Himmel kommen und steht dann neben jemandem, der sein ganzes Leben quasi in Anführungsstrichen gerecht gelebt hat. Und das ist natürlich für uns Menschen schwierig, weil wir dieses Konzept von Gerechtigkeit, also wir haben ein anderes Konzept von Gerechtigkeit einfach und können diese Gnade und diese Liebe Gottes einfach nicht nachvollziehen. Und daraufhin sind halt diese teilweise weirden Theorien und Sachen halt entstanden, mit denen Paulus dann hier halt so ein bisschen aufräumt. In den späteren Kapiteln führt er das auch alles noch ein bisschen mehr aus. Genau. In Vers 9 kommt nochmal so ein kleiner Zwischeneinschub, so eine kleine Zusammenfassung nochmal. Wie nun? Haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht, denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als auch Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Paulus selber war Jude, das heißt, er nennt sich hier selber als, oder dieses haben wir nun etwas voraus, nennt er sich halt selber mit den Juden. Und es ist halt hier einfach nochmal diese kurze Zusammenfassung, nee, wir haben in der Hinsicht halt den anderen nichts voraus, wir sind nicht irgendwie gerechter als die anderen, wir haben ja gerade, also, oder in den Kapiteln davor, relativ ausführlich belegt, dass jeder Mensch vor Gott schuldig dasteht und niemand irgendwie durch seine Werke oder durch Beschneidung oder durch seine guten Taten oder irgendwas gerechtfertigt ist. Genau, Juden als auch Griechen, also es spricht halt hier, das hatte ja Manu, glaube ich, am Anfang mal das gesagt, dass das hier einfach in dem Brief so immer stellvertretend steht. Juden waren halt damals die Juden und als die Griechen bezeichnen einfach alle Völker, die sonst so drumherum sind. Also er sagt hier quasi eigentlich, jeder Mensch steht unter der Sünde. Und dieser Begriff unter der Sünde stehen heißt halt eigentlich wörtlich verkauft unter Sünde. Also faktisch, jeder Mensch ist Sklave der Sünde. Genau, fand ich auch irgendwie nochmal ein starker Begriff, weil es ist halt einfach so, dass wir, wenn wir nicht von Jesus gerettet sind, von Jesus befreit sind, sind wir faktisch, stehen wir als Sklaven der Sünde da. Also unser Körper ist einfach ein Sklave. Genau, in Vers, ja, theoretisch sogar Vers ja, 10 und 11 fasst das Ganze auch nochmal zusammen, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist und nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Also hier stellt Paulus nochmal ganz klipp und klar, egal was jemand behauptet, wie gut er lebt oder was er macht und welche Gebote er einhält, es ist niemand, der vor Gott als gerecht dasteht. Die Argumente dafür sind jetzt quasi in den Kapiteln vorliegend. Das heißt, wenn ihr irgendjemanden trefft, der sagt, er ist gerecht vor Gott, könnt ihr die mal alle vorlesen. Irgendwo wird er einen Punkt finden, wenn er ehrlich ist, wo auch er Schuld auf sich geladen hat, quasi. Aber genauso auch wir. Also wir dürfen uns da auch nicht belügen. Wir haben auch Schuld auf uns geladen. Genau. Die folgenden, wie viele Verse sind es? Vier. Vier Verse sind quasi Zitate, die Paulus bringt. Das sind alles, ich habe es mir jetzt nicht genau rausgeschrieben, es steht auch meistens in den Bibeln unten drin, woher die ganzen Stellen kommen. Es ist Psalm 53, Jesaja, so halt einfach kurze Zitate aus der Bibel oder aus dem Alten Testament, die nochmal quasi auf den Höhepunkt bringen, wieso der Mensch in seinem verdorbenen Zustand so ist und agiert. Und was ich irgendwie ganz, ganz interessant fand oder ja, ganz lustig ist, dass es quasi von oben nach unten geht. Also er fängt halt quasi mit der Kehle an und hört mit den Füßen auf. Also ich lese einfach, ihre Kehle ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit, ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn und den Weg des Friedens kennen sie nicht, es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Genau, also das ist einfach nochmal so kurz zusammengefasst, der Zustand des Menschen, der nicht gerettet ist, der Zustand des Menschen, der quasi noch unter der Sünde steht. Es ist quasi kein Körperteil, was nicht vom Sündenfall verdorben wurde, sagt Paulus hier nochmal zusammengefasst. Also es gibt quasi nichts, worauf wir oder worauf der Mensch, der Jesus nicht hat, sich irgendwie verlassen könnte oder berufen könnte, was irgendwie gerecht wäre. Und Paulus möchte halt quasi einfach nochmal jetzt am Ende von diesem Themenblock verdeutlichen, dass wir als Menschen komplett verdorben sind und uns auch selber nicht helfen können oder selber irgendwie da rausziehen können. Das sind quasi, ist eigentlich so die Zusammenfassung von diesen ersten drei Kapiteln. Der Mensch ist verloren und wir brauchen einen Retter. In dem abschließenden Block geht es jetzt quasi eigentlich so um die Bedeutung des Gesetzes oder wofür das Gesetz überhaupt gedacht war. Vers 19, wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann, denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Paulus sagt hier, dass das Gesetz dafür gedacht ist, dass wir unsere Schuld vor Gott erkennen. Das ist der eigentliche Grund. Und ein ganz wichtiger Satz ist dieses, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Das ist halt eigentlich, also es war eine bahnbrechende Erkenntnis, weil die Juden damals halt davon ausgegangen sind, dass durch das Befolgen der Gesetze sie vor Gott gerechtfertigt werden können. Aber Paulus sagt halt klipp und klar, der Mensch kann nicht von sich aus vor Gott gerechtfertigt werden. Egal wie gut du das Gesetz halten kannst, das kann nicht dafür bezahlen, für deine Übertretung, die du vielleicht früher schon mal gemacht hast. Und ja, er zeigt ja quasi auch auf, dass der Mensch nicht in der Lage ist, von sich aus diese Gesetze zu halten. Und dass es eigentlich auch gar nicht der Sinn ist, sondern der Sinn ist einfach nur zu erkennen, dass wir aus uns heraus Schuld auf uns geladen haben und ja, ein Sühneopfer dafür brauchen und einen Retter, der für uns dieses Opfer getragen hat. Und jetzt in den folgenden Kapiteln und Abschnitten ja, legt Paulus es quasi dar, dass Jesus das halt ist und Jesus genau dafür auf die Welt gekommen ist. Dieser Punkt mit damit jeder Mund verstopft werde, ist halt einfach dieses, okay, wir haben keine Ausrede mehr vor Gott, wir können nicht mehr hingehen und sagen, ja, aber das und das wusste ich ja nicht oder da, das und das ja, kann ja nicht sein, warum verurteilst du mich jetzt da und dafür? Wir haben das Gesetz, wir wissen genau, wo wir uns eigentlich dran halten müssten, wir wissen, dass wir es nicht schaffen und haben deswegen auch keine Ausrede, also unser Mund ist quasi vor Gott gestopft. Gott hat uns jegliche Chance genommen, dass wir uns, oder nee, das klingt jetzt irgendwie doof, wie formuliere ich das am schlauesten? Ja, wir haben einfach keine Möglichkeit mehr, uns rauszureden. Genau, wir haben das Erkenntnis durch das Gesetz, dass wir vor Gott schuldig sind, dass wir vor Gott Sünder sind und dass wir einen Retter brauchen. Und dass das Einzige, was uns quasi retten kann, Gottes Gnade und ja, das Opfer von Jesus Christus ist, das wir annehmen können. Und ja, dieser zentrale Punkt halt einfach, wir können uns unsere Gerechtigkeit nicht erarbeiten durch Halten von Geboten oder von Gesetzen befolgen, sondern wir können die Gerechtigkeit nur empfangen, die Jesus uns gibt, indem wir ja eine Beziehung zu Jesus aufbauen und quasi seinem Wort und dem Wort Gottes vertrauen, dass wenn wir ihn annehmen, wir vor Gott gerechtfertigt sind. Und dieses Gerechtfertigt, was jetzt hier steht, bezeichnet halt so eine Art von Schuld bezahlen, als wäre die Schuld niemals da gewesen. Also es ist nicht so vor Gott, dass er quasi immer noch unsere Schuld hat, aber sagt, okay, die Schuld ist bezahlt, sondern es ist, dieses Wort bedeutet, dass Gott diese Schuld gar nicht mehr kennt. Also wenn wir die Vergebung von Jesus Christus annehmen für unser Leben, ist die Schuld, die wir mit unserer Sünde auf uns geladen haben, kennt Gott nicht mehr. Also es ist auch nicht mehr, dass er irgendwann rausholt, sondern die ist halt einfach weg. Das fand ich auch nochmal ein krasser Punkt, der mir hier aufgefallen ist. Genau. Damit sind wir mit diesem etwas finstereren Abschnitt des Römerbriefes jetzt endlich sind wir durch. Das heißt, man kann sich jetzt in den nächsten, bei den nächsten Malen darauf freuen, dass es ein bisschen fröhlicher wird. Jesus kommt ins Spiel und ja, genau, die Bezahlung der Sünde kommt ins Spiel, genau. Ja. Ich bete einfach noch zum Abschluss. Ja, ich danke dir für dein Wort und ja, einfach für deine Gedanken und deine Offenbarung, die du durch das Wort an uns weitergibst. Und ja, ich danke dir, dass wir dich dadurch einfach besser verstehen können. Und ja, danke dir auch, dass es einfach immer wieder alles auf dich zeigt und auf Jesus zeigt und wie sehr wir ihn einfach brauchen. Ich danke dir dafür, dass wir das einfach annehmen können. Und ja, dass du unsere Schuld wegwischst einfach, wenn wir zu dir kommen. Ich bitte dich, dass du uns das immer wieder bewusst machst in schwierigen Situationen, in Situationen, wo wir zweifeln, dass du uns die Kraft gibst, auf dein Wort zu vertrauen und an deine Zusagen zu glauben uns nicht reinreden zu lassen, dass wir nicht zu dir kommen können oder dass wir irgendwas machen müssen, damit du uns annimmst, damit du uns liebst. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns immer liebst und dass wir immer zu dir kommen können und dass du uns annimmst. Ich lege dir jetzt einfach noch den Rest des Abends hin, bitte ich um deinen Segen für die Gemeinschaft und gute Gespräche. Amen.